Da schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde: Über die Zeiten aber und Fristen, liebe Brüder, braucht euch nicht geschrieben zu werden. Denn ihr selber wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie aber sagen, Friede und Sicherheit, dann steht unvermutet der Ruin vor ihnen, ebenso wie die Wehe vor der Schwangeren, und keinesfalls werden sie entrinnen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tags. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Demnach nun sollten wir nicht schlafen wie auch die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die sich berauschen, sind des Nachts berauscht. Wir aber, die wir vom Tage sind, sollen nüchtern sein, anziehen den Panzer des Glaubens und der Liebe und den Helm, die Erwartung der Rettung. Denn nicht zum Zorn hat uns Gott gesetzt, sondern zur Aneignung der Rettung durch unseren Herrn Jesum Christum. Den, der für uns starb, auf das, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm lebten. Darum sprechet einander zu und bauet auf einer den anderen, so wie ihr auch tut. Kann das von uns auch gesagt werden? Über Zeiten aber und Fristen, Brüder, braucht euch nicht geschrieben zu werden. Ich habe so den Eindruck, dass insgesamt in den Reihen auch der Gläubigen darüber sehr viel Unklarheit herrscht. Die Thessalonicher jedenfalls, denen der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, waren über bestimmte Zeiten, über das prophetische Wort besser im Bilde. Dennoch muss auch der Apostel Paulus hier aus einem ganz bestimmten Anlass noch einmal auf einiges Prophetische in Sonderheit hinweisen. Deswegen ist ja auch der erste und der zweite Thessalonicher Brief geschrieben worden, und er hat zum Inhalt sehr stark Fragen des wiederkommenden Herrn, des Tages des Herrn, auf den wir in diesem Zusammenhang noch näher eingehen werden. Es ist interessant, dass hier Kontraste deutlich werden. Der Apostel Paulus spricht da von einigen, die er in der dritten Person Mehrzahl anspricht, sie. Und dann aber, das ist uns sicher deutlich aufgefallen, im vierten Vers fehlt er von ihr aber. Es ist so, dass der Apostel und überhaupt die Heilige Schrift immer wieder diese Kontraste ganz deutlich herausstellt. Diese Gegensätze werden nicht verwischt. Manche nehmen uns das ja für übel, wenn wir auch in diesen Kontrasten sprechen. Wenn wir sagen, wir haben eine Gewissheit, wir dürfen errettet, erlöst sein, und sprechen von den anderen, die das nicht ergriffen haben, auch als solchen, die das nicht haben. Das wird uns ja oft als Hochmut ausgelegt. Gewiss, wir wollen ein solches Zeugnis in aller Gewissheit geben, wollen natürlich auch die nötige Demut dabei an den Tag treten lassen. Es darf also nicht von oben herunter gesagt werden. Aber dennoch bleibt es bestehen, dass die Schrift ganz klar hier die verschiedenen Fronten aufzeigt. Paulus sagt einmal, ihr waret solche gewesen. Er spricht also von dem Einst, von dem Weihlandzustand, wie es Luther sagt, und von einem neuen Jetztzustand. Oder wenn da von dem Reich der Finsternis gesprochen wird und dem des Lichts, dann haben wir wieder hier diesen Kontrast. Wenn da vom Tode und nun vom Leben gesprochen ist, wird auch dieser Kontrast, dieser Wechsel deutlich. Hier werden also auch einige dieser Kontraste aufgezeigt. Es wird gesprochen von denen, die da leben in der Finsternis, die von dem Tage des Herrn überfallen werden wie von einem Dieb in der Nacht. Die anderen sollen Kinder des Lichtes sein. Dann wird da gesprochen von denen wieder, dass sie berauscht seien. Und die anderen sollen dagegen nüchtern sein. Und schließlich wird vom Verderben gesprochen und auf der anderen Seite von Errettung. Und dann wiederum von diesem Tag als einem Tag des Zorns. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 heißt es, wir aber sollen nicht vom Tag dieses Zornes erfasst werden. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern wir sind dazu berufen, das Leben, die Rettung zu haben. Es sind diese Kontraste, die also ein Mittelweg, ein Dazwischenstehen ausschließen. Und das wird eben alles an jenem Tag offenbar werden, auf welcher Seite wir stehen. Ob wir der Finsternis angehören oder ob wir im Lichte stehen. Ob wir Verderbensleute sind oder solche, die gesetzt sind zur Errettung. Und jetzt, deswegen haben wir auch dieses Lied gesungen, ist noch Gnadenzeit, da wir uns hereinnehmen lassen können in diesen Gnadenbereich. Ich werde nachher noch auf diese praktischen Konsequenzen eingehen. Doch nun in diesem Zusammenhang etwas zu diesem Tage des Herrn, zum Tag des Zorns oder Tag der Rache. Das sind alles verschiedene Ausdrücke für ein und dieselbe Zeitspanne. Im Alten Testament bringen die Propheten in mancherlei Variationen ähnliche Ausdrücke. Es ist damit gemeint, ein Tag des Zornes, ein ganz bestimmter Abschnitt, der vor allen Dingen in Verbindung mit Israel und Israels Zurechtbringung gesehen wird. Israel wird zurechtgebracht durch Gericht und Gnade. Wir auch. Doch sollen wir in dieser Gnadenzeit durch Selbstgericht geführt werden? Es ist wohl so, dass das Gros, die Masse des Volkes Israel, noch von diesem Zorne Gottes getroffen wird, um dann aufnahmefähig zu sein für das, was der Herr in seiner Ankunft für Israel dann an Gnaden bereithält. Es ist dies, wie es die Propheten zum Ausdruck bringen, ein furchtbarer Tag. Wir wollen stellvertretend für andere Stellen einmal eine Stelle lesen aus Zephania, Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Da heißt es, des Herrn großer Tag ist nah. Er ist nah und eilt sehr. Wenn das Geschrei vom Tage des Herrn kommen wird, so werden die Starken alsdann bitterlich schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und Angst, ein Tag des Wetters und Ungestüms, ein Tag der Finsternis und Dunkels, ein Tag der Wolken und Nebel, ein Tag der Posaune und Trompete, wieder die festen Städte und hohen Schlösser. Ich will den Leuten bange machen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, darum, dass sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Leib, als wäre es Kot. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Eifers verzehrt werden, denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Und es ist also ganz deutlich aus diesen Versen zu entnehmen, dass es ein Tag des Zorns ist, der mit der Zurechtbringung Israels zusammenhängt und der auch dann die Völker trifft. Und im Einzelnen wird das ja dargelegt in der Offenbarung des Johannes. Da werden diese furchtbaren Gerichtsszenen, die diesen Tag ausmachen, im Einzelnen geschildert. Und es wird Israel treffen, die, die sich nicht haben retten lassen, und die Völker. die Völker insofern, ich habe das heute Morgen bereits angedeutet, als einmal ein Drittel und dann noch ein Viertel der Menschheit durch furchtbare Gerichte dahinraffen wird. Das wird also in die Milliarden gehen. Erschüttern. Wir haben bereits vorhin ja auch darauf hingewiesen, dass wir hier nicht bange machen wollen. Aber es ist nun mal so, solange der Fürst dieser Welt, der Satan, regiert, werden sich derartige Katastrophen in Zukunft häufen. Und wir können eins sehen aus einigen Schriftstellen des Alten Testamentes, dass dieser Zorn Gottes ausgeführt und ausgeübt wird durch Satan mit seinem Gerichtsboten. Wenn man mal die Konkordanz dazu nimmt und all die Stellen aus dem Alten Testament zitiert, die mit Zorn zusammenhängen, wird uns das deutlich. Ich will mal einige nennen. Eine der bekanntesten Stellen steht in Psalm 90. Da heißt es, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Dass wir also dem Tode preisgegeben sind. Und wer ist der, der für den Tod hier verantwortlich zeichnet? Wer des Todes Schlüssel hat, das ist der Widerwirker, der Satan. Oder in Jesaja 24, Vers 25. Er hat ausgeschüttet den Grimm seines Zornes. Oder in Jesaja 63, Vers 3. Ich habe sie gekentert in meinem Zorn. Der Gott, der Gott der Liebe ist, tut das selbst nicht. Sondern hier wird der Feind, der Widerwirker, eingeschaltet. Übrigens ist ein Vorbild dafür ja auch der Hiob. Der Hiob wird geschlagen vom Satan. Und so sind alle die, die hier als Kinder des Unglaubens leben, zugleich mit dem Zorne Gottes konfrontiert. Und es ist dann das im äußerlich sichtbaren Bereich, wenn die Betreffenden noch hier auf Erden leben, das eine notwendige, furchtbare Konsequenz. Diese Gerichtstage, diese furchtbaren Tage, die verkürzt werden. Dieser Tag wird also nicht ein Jahrtausend dauern, sondern zusammengedrängt werden um der Auserwählten willen. Dieser Tag wird wohl in komprimierter Weise 3,5 Jahre dauern. Er wird allerdings auch zuvor in den ersten 3,5 Jahren, insgesamt in der letzten 7 Jahrwoche in Erscheinung treten. Aber massiv und furchtbar und drastisch wird er in den letzten 3,5 Jahren, wie sie in der Offenbarung geschildert sind, in Erscheinung treten. Dieser Zorn Gottes ist nicht Selbstzweck. Das müssen wir immer wieder sehen. So wie die Gerichte Gottes nie Selbstzweck sind, sondern Gericht meint, wir werden im Einzelnen morgen früh Abend darüber sprechen, immer wieder auch herrichten. Gottes Gerichte sind gerecht, sie sind anderer Natur, als dass die menschlich-irdische Justiz darlegen und praktizieren kann. Und da dürfen wir also auch sehen, dass für Israel und die Nationen wiederum daraus ein Heiliger. Diese komprimierte Zeit, die da in der Offenbarung geschildert wird, geht voraus dann dem wunderbaren Tag, da der Jesus Christus sein Königreich hier auf Erden aufrichten wird. Er ist aber dieser Tag des Zorns auch zugleich ein Abschluss des jetzigen Eons. Das geht nämlich ineinander über, so haben wir schon gesagt, wie das bei einem Stachellauf der Fall ist. Da wird das Stachelholz von einem Läufer dem anderen übergehen und eine Zeit lang laufen beide gemeinsam. So kann also eine Zeitepoche den einen zur Errettung dienen und den anderen zur Katastrophe. Und in Sonderheit ist das Kreuz für diese Scheidung gesetzt, nach 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber ist es eine Gotteskraft. Und darum gilt es in diesen Tagen, dass wir dieses Wort vom Kreuz erkennen und festmachen. Und das ist Dieses Wort dann der Errettung. Es ist das Thema der Offenbarung, so habe ich bereits gesagt, dies, dass der Tag des Herrn kommt und dass allerdings danach auch der Herr als der Triumphierende in Erscheinung tritt. Das, was Gott in den Propheten vorausgesagt hat und was er immer wieder in Bezug auf Israel ankündigt, das wird am Ende dieses Äons und einleitend für den neuen Äon in einer furchtbaren Weise Wirklichkeit werden. Und darum also diese Gegensätze: Finsternis, Nacht, Verderben, Zorn auf der einen Seite, Licht, Nüchternheit, Errettung, Leben auf der anderen Seite. Wir leben jetzt auch in einem bösen Äon, aber für die, die errettet sind, ist das eine andere Situation. Wir dürfen jetzt schon hier in das Licht, in das Leben hineingestellt sein, und wer das praktisch an sich vollziehen lässt, sich ins Licht hinein, ins Leben hineinnehmen lässt, der darf nach diesen Worten dann bewahrt bleiben vor dem Zorn. Und dazu möchte ich jetzt einiges sagen, denn das ist ja der Tenor dieser Schriftstelle, dass wir, die Gemeinde, nicht gesetzt sind zum Zorn. Wir müssen also immer wieder nach dem Zeugnis der Schrift, und ich habe des Öfteren an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, klar unterscheiden zwischen den Leiden. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich als einer, der in der Finsternis lebt, nun vom Zorne Gottes getroffen werde. Oder wenn ich als Kind des Lichtes vom Herrn in Leiden hineingenommen werde. Wer unter den Zorn Gottes gerät, der hat keine innere Freude an diesem Leiden, sondern so wie das ja nachher bei den Menschen sein wird, werden sie sich sogar noch gegen Gott auflehnen. Wenn die Gnadenzeit vorbei ist, dann werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Sie werden rufen, ihr Berge bedecket uns, aber es gibt keinen drin. Eine furchtbare Situation. Wir haben noch die Zeit, wo wir auch jetzt, wenn wir in Gerichte hineingenommen werden, um des Ungehorsams willen, immer noch die Möglichkeit umzukehren. Aber da, wenn Menschen unter diesen Zorn, vor allen Dingen in dieser Zeitspanne geraten, ist das erschütternd, weil weder im leiblichen, noch im seelischen, noch im geistlichen Bereich dann momentan eine Hilfe da sein wird. Weil alles eine Ausreife hat, wird also auch hier der Zorn Gottes oder diese Drangsalzzeit, von der auch der Jesus spricht, eine Drangsalzzeit, wie sie nie gewesen ist, einen Höhepunkt erreichen. Und gerade wenn wir an das Volk Israel denken, es ist erschütternd, wenn wir registrieren, wie dieses Volk ja schon während der Nazizeit Furchtbares mitgemacht hat und dennoch wahrscheinlich, so wie ich die Schriften, viele andere sie sehen, noch einmal in schwerste Leiden hineinkommen wird. Wie wird da doch in dieser Situation auch etwas deutlich von dem Ernst und der Heiligkeit Gottes? Und ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal sagen, die wir glauben dürfen, dass diese Gerichte immer nur Durchgangsstadium sind, dürfen Gerichte und vor allen Dingen dieses Zorngericht, diese Drangsalzzeit nicht bagatellisieren. Das heißt einmal, dass es schrecklich ist, dem lebendigen Gott zu begegnen, dem lebendigen Gott in die Arme zu fallen. Und wir wissen auch, dass Gott die Seinen, die er hier zurechtbringt, oft harte Wege führt, damit er endlich das erreiche, was sein Ziel mit uns ist. Ist das also nicht ein Spaziergang, in dem Sinne, wie es auch in diesem Lied heißt, so alle Tage Sonnenschein, ohne diese auch andere Seite des Ernstes Gottes zu sehen? Das wird also hier deutlich. Und wenn uns nun hierin zugleich in diesen Versen ein wunderbarer Trost angeboten wird, ein wunderbarer Teil, dann sollen wir das andere immer wieder mit bedenken. Dass wir ja hier allen Ernst anwenden, damit wir von uns aus das Unsere tun um vom Herrn her bewahrt zu bleiben. Ich sagte also, dass wir unterscheiden müssen zwischen den Leiden, die uns betroffen haben. Ich will an einer Situation des Alten Testamentes das auch noch einmal deutlich machen. Wir alle kennen die Geschichte vom Untergang Sodoms und Gomorras. Da gab es verschiedene Gruppen, die von diesem Ereignis, dieser Katastrophe, in völlig verschiedenen Positionen getroffen wurden. Abraham, der seinerzeit ja den Lot wählen ließ, willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten und umgekehrt, der konnte von Ferne das ganze Geschehen miterleben. Der ist nicht so hautnah wie der Lot, der immer noch fleischlich orientiert war, mit dieser Katastrophe in Berührung gekommen. Er wurde, weil er der gerechte Lot genannt wurde, noch herausgerettet. Und wer denkt nicht an das Wort aus 1. Korinther Kapitel 3, wo es da auch um solche glaubt, die an den Herrn geht, die an den Herrn glauben, herausgerettet werden wie ein Brand aus dem Feuer, aber sie haben nicht mehr aufzuweisen als dies, dass sie ihr nacktes Leben retten. Bei Abraham war das anders. Und die Masse der Bewohner ist durch dieses Feuergericht ums Leben gekommen. Lot vermochte nicht einmal, die Schwiegersöhne herauszuretten. Und seine Frau, die bereits ausgezogen war, war, weil sie am irdischen Hin und Zurück schaute, noch im letzten Augenblick auch unter diese Katastrophe geraten. Menschen, die völlig verschieden in diese Katastrophe hineinkamen. Und so möchte Gott, weil das ja uns auch zum Vorbild geschrieben ist, Petrus weist darauf hin, uns in die richtige Stellung zum Herrn bringen, damit wir eben nicht um des Ungehorsams und der Sünde willen leiden. Wir sollen nach Epheser 2, Vers 10 in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Und nun einiges im Einzelnen, was denn das bedeutet, damit wir vor diesem Zorn bewahrt bleiben. Und ich glaube, dass wir hier vor diesen Zornesschalen gerichten, so werden sie ja genannt, als Gemeinde hinweggenommen werden. Zunächst einmal sagt der Apostel Paulus hier, dass wir nicht wie die anderen in der Finsternis leben, sondern Kinder des Lichtes seien. Das Erste, was Gott im Leben eines Menschen wirkt, ist Licht. Genauso wie damals bei der Schöpfung, zuerst Gott sprach, es werde Licht, muss bei uns Licht werden. Wir wissen ja, dass ohne Licht kein Leben denkbar ist. Und Sie haben sicher schon mal beobachtet, wenn draußen auf einem Rasenstück ein Stein oder ein Brett liegt, dass innerhalb kurzer Zeit das Grüne verblasst und gelblich welk wird. Ohne Licht kann es also kein eigenständiges Leben geben, weil das Chlorophyll einer Pflanze auf das Licht angewiesen ist. Und ohne Licht gibt es kein Leben. Das erste Licht ist immer, dass wir uns so erkennen, wie wir sind. Und Sie kennen sicher diese Geschichte, wo ein siebenfacher Mörder durch diese Geschichte des Engels der Gefangenen aus dem Alten Testament zitiert, zum inneren Umbruch kam, weil der nämlich jene Schwester mit den Worten der Bibel des ersten Blattes mit den eigenen Waffen schlagen wollte. Sie ist aber gar nicht auf irgendwelche Einzelheiten hingegangen, um den Verstand des Betreffenden zu befriedigen, sondern sagte, die Schöpfungsgeschichte zitieren, dieses Tohuwabohu, wie es in der Schrift dort heißt, war auch bei dir. Und als dann Gott sprach, es werde Licht, wurde damals aus dem Tohuwabohu was Neues. Und wenn Gott hier spricht, so sagte sie diesem siebenfachen Mörder, es werde Licht, dann kann er etwas Neues werden. Und dieser Mann ist dann ja zusammengebrochen und wurde ein neuer Mensch. Und als er dann hingerichtet wurde, wusste er, ich bin errettet. Das haben viele Menschen
erlebt, wie Gott Licht in Herz und Leben hineingab. Und das ist die Frage auch, haben wir dieses Licht annehmen dürfen? Haben wir uns diesem Licht stellen können? Eine solche Freizeit dient ja auch immer wieder dazu, dass wir uns diesem Lichte Gottes stellen. Dass wir es nicht so machen, wie manch einer, der hier eine gewisse Vogelstrauß-Politik betreibt und meint, im Verlauf der Zeit wächst schon Gras darüber. Was hier nicht ans Licht kommt, wird dann einmal vor dem Thron Gottes ans Licht gezogen. Das bei beiden Gruppen, bei den Gläubigen vor dem Richterstuhl Christi oder wenn die Betreffenden sich nicht hier haben ins Leben hineinrufen lassen, dann vor dem weißen Thron. Darüber werde ich in einer anderen Versammlung noch etwas sagen. Also, Paulus sagt, wir sind Kinder des Lichts. Und darum sollten die in der Finsternis leben, sich an denen orientieren können, die heute Kinder des Lichts sind. Ein Licht, und wenn noch so klein, wird immer die Finsternis in einem gewissen Bereich verdrängen. Finsternis ist nie stärker als Licht. Das Positive überwindet das Negative, das Helle, das Finstere. Darum sollen wir Licht sein, um andere auch auf Jesus, der in uns das Licht bewirkt, hinzuweisen. Das ist eine entscheidende Aufgabe, dass wir als Lichter hier leuchten. Ein zweites sagt Paulus, während die anderen, die zum Zorn gesetzt sind, schlafen, schlafen wir nicht, sondern wir wachen. Wachet und betet, so hieß die Mahnung heute Morgen am Schluss von Lukas Kapitel 21. Wachen ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir Gläubigen haben. Und es ist auch so, wenn im Alltag, im Einerlei des Lebens nichts Besonderes, Aufregendes passiert, besteht leicht die Gefahr, dass wir müde werden und einschlafen. Ich denke jetzt nicht an die, die oft in die Kirche gehen und die Zeit benutzen, um da Nickerchen zu machen. Etliche wachen oft beim Amen auf. Sondern ich denke an diejenigen, die innerlich müde geworden sind und so eingeschlafen sind. Sind wir wirklich wach? Das heißt, spricht das Wort Gottes uns immer wieder an, als solche, die klar sehen und in diesem wachen Zustand beten und den Blick auf den Herrn richten. Es ist wichtig, dass wir ständig wachen, denn wenn wir schlafen, kann uns der Feind sehr leicht überfallen. Im schlafenden Zustand wird man überrumpelt. Und wir wissen, dass die meisten Diebstähle des Nachts geschehen, wenn da Menschen schlafen. Das ist typisch für die Handlungsweise des Feindes. Er kommt nicht offen. Er versucht immer, die Menschen da zu überraschen, wo sie schlafen. Darum muss der Apostel Paulus zurufen, wachet. Und wir haben auch eine Aufgabe, das, was da absterben will, wieder wachzurufen, munter zu machen. Und das ist eine Aufgabe in dieser Zeit, die dringend notwendig ist. Wenn wir also feststellen, dass einige derer, die einmal einen guten Anfang gemacht haben, die innerlich offen waren für die Botschaft Jesu, müde geworden sind, dann sollen wir sie ermuntern. Und Gottes Geist selber will, dass wir hier wachen. Ein weiteres Beispiel, von jenen wird gesagt, dass sie berauscht sind. Wir aber sollen nüchtern sein. Und ich habe den Eindruck, gerade in diesen Tagen, dass der Rausch auf den verschiedensten Gebieten so mächtig ist, dass die Menschen eben nicht mehr nüchtern sind. Man spricht ja direkt von Rauschgift. Und das ist ein Zeichen, dass wir am Ende dieses Äons leben. Es ist ja erschütternd, wenn Menschen auf diese Art und Weise versuchen, mit dem Problem des Lebens fertig zu werden. Es sind meistens solche,
Übrigens kommen die Betreffenden, die Rauschgift nehmen, aus allen sozialen Schichten. Es ist nicht so, dass die Betreffenden nur aus unterprivilegierten, aus niederen, asozialen Verhältnissen herauskämen. Sehr oft, auch da, wo Einzelkinder sind, oder aus guten Verhältnissen, wo man den Betreffenden nichts Echtes, Wesensmäßiges anbietet. Ich habe den Eindruck, dass diese Rauschgiftwelle noch nicht den Höhepunkt erreicht hat. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir hatten bei uns eine Tagung von Pädagogen und Theologen und es berichtete ein Psychologe aus einer Großstadt über diese Erfahrung. Ein hoher Prozentsatz der Schüler bereits vom 13., 14. Lebensjahr angefangen nimmt Drogen. Zuerst sind es die mehr harmlosen, aber diese Drogen verleiten dann zum Übersteigen, wie man sagt, auf härtere Drogen und meistens ist da kein Loskommen mehr möglich. Und es ist dann auch so, dass die Betreffenden irgendwelche Halluzinationen haben, Erscheinungen. Sie fühlen sich zunächst in einer gehobenen Stimmung, aber das Furchtbare ist anschließend die Ernüchterung. Es gibt nicht nur diesen Rausch durch derartige Mittel. Wir wissen auch, dass der Massensport viele Tausende, ja Millionen in den Bann schlagen kann. Wenn man etwa an die Fußball-Weltmeisterschaft vergangenen Jahres denkt oder wenn jetzt die Olympiade im nächsten Jahr wieder bevorsteht, Tausende und Abertausende werden hier in den Bann gezogen. Und mittels der Massenmedien ist es hier möglich, die Menschen in einen Rausch hineinzubringen. Man liest dann immer wieder in den Zeitungen, dass manch einer etwa beim Fußball, ja, wenn Deutschland da gerade ein Tor reinbekommen hat, einen Herzschlag erleiden. Oder dass irgendjemand, weil er so erregt war, dann den Fernseher kaputt schlägt, weil es eine Niederlage gab. Wenn man das überlegt, dann muss man wirklich sagen, die Betreffenden stehen unter einem Rausch. Das hat mit Nüchternheit eben nichts mehr zu tun. Und überall da, wo die Massen sind, da kann man in einen solchen Rausch hineinkommen. Und wer hat nicht diesen Rausch auch im politischen, im machtmäßigen Bereich miterlebt unter Hitler? Ich habe als junger Pimp das auch einmal miterlebt, wie da Tausende in den Bann dieses Mannes gezogen wurden. Da ist der Verstand nicht mehr klar und nüchtern gewesen. Und wir wissen, dass noch einmal einer kommen wird, der die Massen auf gleiche Weise hypnotisiert. Und die vielen Fernseher leisten ja dann ein Übriges. Es ist also möglich, auch über so ein Medium Menschen zu hypnotisieren. Das soll ja jetzt schon geschehen über Fernsehen. Fernhypnose. Und das wird einmal dieser Weltenverführer tun, der die Massen in den Bann zieht und die da nicht gegründet sind und nicht stehen auf der Seite Jesu, werden hier in diesen Rausch hineinversetzt und werden schließlich den anstatt oder Antichristus, wie es Luther übersetzt, anbeten. Und der gefährlichste Rausch ist der, wenn unter den Vorzeichen des Christlichen Menschen seelisch berauscht werden, nicht in den Geist hineinkommen. Auch das gibt es heute zur Genüge. Wir wissen von manchen Bewegungen, die auch gerade aus Amerika herkommen, dass da die Massen berauscht sind. Das kann so weit gehen, dass da Gegenstände dabei zerschlagen werden. Das hat mit Heiligem Geist nichts mehr zu tun. Auch da müssen wir Acht geben. Wir sollen nüchtern werden. Der Heilige Geist kann uns erfüllen mit großer Freude und Kraft. Jawohl, dass der ganze Mensch erfasst wird. Aber da, wo das in der Seele sich vollzieht und der Mensch dann in solchen Rausch gerät, alle Vorsicht. Nach Epheser 5 sollen wir voll Geistes werden. Uns aber nicht fälschlich berauschen mit Wein. Und das kann man auch übertragen auf alle seelischen Rauschmöglichkeiten. Ich habe das etwas näher beleuchtet, weil hier gerade in der Endzeit eine große Gefahr besteht. Demgegenüber sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief klar, werdet einmal recht nüchtern und sündigt nicht, das heißt, lasst euch nicht vom Ziel abbringen. Das soll die Norm sein. Es soll die Norm sein, dass wir in Christus wirklich geborgen sind.
Natürlich, ich darf nochmal darauf hinweisen, wir haben das bereits so hier vernommen, wo der Luhmann darauf hingewiesen, steht es im Johannesbrief, und wenn jemand sündigt. Aber das sollte mehr ein Eisenbahnunglück sein. Nicht das das Normale und das andere das Außergewöhnliche. Nicht, wenn wir also jetzt solche Eisenbahnunglücke vernehmen, ist das erschütternd. Und wir sollten wirklich Buße tun darüber, wenn wir immer wieder aufstehen und fallen müssen. Das ist nicht ein Zeichen von geistlicher Reife. Darum werdet recht nüchtern. Wenn wir natürlich beraubt sind von all den Dingen hier, von den Einflüssen dieser Zeit, können wir nicht nüchtern wandeln. Und darum sollen wir, das ist jetzt die Ermahnung, eine Rüstung anlegen. Hier wird Bezug genommen auch auf das, was in Epheser Kapitel 6 gesagt wird. Wir sollen, das sagt Paulus, angetan sein mit dem Panzer des Glaubens. Wir sollen also die göttliche Waffenrüstung anlegen. Und dieses Glauben ist also etwas Entscheidendes, das ist überhaupt das Mittel, mit dem die Gemeinde in dieser Zeit handeln kann. Glauben heißt Vertrauen und Gehorchen. Wir müssen erst einmal, um glauben zu können, den kennen, der uns erlöst und erwählt hat. Und darum sollen wir uns mit seinem Wort beschäftigen, darum haben wir solche Tage, darum dürfen wir Gemeinschaft haben, damit wir uns immer wieder Mut machen, uns erfreuen an dem, der uns erlöst hat, damit wir ihn, der das Haupt ist, anschauen und zu einer göttlichen Freude durchkommen. Der Herr will uns immer mehr schenken, als das, was im irdischen Bereich, im wahrnehmenden Bereich möglich ist. So heißt es ja auch in Epheser 6, mit dem Schild des Glaubens sind wir in der Lage, alle feurigen Pfeile des Bösewichts auszulöschen. Sie werden gerade in der Endzeit, je länger, je mehr, geschossen werden. Wir sollen hier mit dem Panzer des Glaubens gedeckt sein, geborgen sein in Christus. Diese Waffenrüstung anlegen, den Panzer des Glaubens nehmen, sondern im Vertrauen und Gehorsam uns ihm überlassen. Und das erwartet der Herr immer wieder von uns. Dass der Glaube eine gewisse Zuversicht ist, wie es Luther gesagt hat. Oder in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, dass ohne Glauben niemand Gott gefallen kann. Darum ist das Glaubensmäßige, das Wesensmäßige dieser Gemeinde. Und hier werden wir am ehesten eine Waffe haben, um vor dem Zorne bewahrt zu bleiben. Angetan mit dem Panzer des Glaubens. Weiter wird uns genannt, dass wir in der Liebe gegründet sein sollen. Auch das ist ein Mittel, eine Waffe, die Gott uns für diese Zeit in die Hand gibt. Nach 1. Korinther 13 ist ja die Liebe immer wieder das Entscheidende. Ja, sie verkörpert Jesus Christus selbst. Und die Liebe zu ihm und zu allen Heiligen ist übrigens ein Kriterium der Wiedergeburt überhaupt. Darum freue ich mich, ich habe es schon mal gesagt, immer wieder, wenn ich hierher komme, dass ich Gläubige aus allen und vielen Richtungen antreffe. Und es ist schön, dass wir die Einzelnen sich auch vorstellen, sagen, von dort oder dort her kommen wir, dass wir da aber nicht fragen, halten, kommst von daher, du hast einen besonderen Anstrich. Nein, wir sind alle eins, wenn wir das Wesensmäßige erfasst haben und im Glauben und der Liebe im Alltag das praktizieren, was sein Wort uns sagt. Diese Liebe hat der Herr uns ins Herz gegeben, ausgegossen ist sie. Wir haben die von uns aus nicht. Keiner kann diese Liebe aus sich heraus produzieren. Wer das selbst in eigener Regie meint tun zu können, der wird Schiffbruch erleiden. Wir müssen der Liebe des Geistes Gottes Raum geben. Und ein drittes wird hier noch gesagt als Rüstungsmittel, als Waffe. Das hängt mit der Errettung zusammen. Wir sollen den Helm der Errettung nehmen. Es ist doch eigenartig, dass das noch einmal in besonderer Weise hier erwähnt wird. Und ich habe den Eindruck, wir sollen uns hier Mut machen, dass wir gerade in dieser Endzeit damit rechnen dürfen, dass wir es mit dem wiederkommenden Herrn zu tun haben, dass wir auf den wiederkommenden Herrn schauen dürfen und nicht auf Katastrophen. Sehen Sie, wenn wir uns dauernd mit dem jetzt beschäftigen müssten, da wird ein Drittel der Menschheit umkommen. Da wird es unter Umständen durch atomare Kriege dieses oder jenes auf uns zu kommen. Dann könnten wir nicht so getrost und freudig den Blick nach oben erheben. Paulus sagt uns, wir sollen ihm entgegenschauen. Und hier heißt es auch bewusst, den Helm der Errettung zu nehmen. Ich will noch ein Beispiel aus dem Alten Testament aufführen, das uns ganz klar zeigt, dass der Herr nicht will, dass die Seinen durch solche Zorneskatastrophen umkommen. Ein Beispiel dafür, Sie kennen es alle, ist der Noah. Während alle anderen umgekommen sind, sie haben das Gericht Gottes nicht ernst genommen, ist Noah mit seiner Familie hindurchgerettet worden. Ja, ich könnte eigentlich an dieser Stelle sogar den Henoch zitieren, der in Hebräer Kapitel 11 noch einmal von diesem Schreiber zitiert wird, der sogar vor der Flut hinweggenommen wurde. Und wie heißt es von ihm? Er wandelte mit Gott. Oder anders ausgedrückt, er hielt mit Gott Schritt. Und wir halten mit Gott Schritt, wenn wir wandeln. Auslauben im Glauben. Auslauben im Glauben. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, dass wir immer wieder ihn anschauen. Wie wir ihn angenommen haben, allein durch Glauben, sollen wir auch in ihm wandeln. Das ist die entscheidende Aufgabe auch in dieser Zeit. Und so dürfen wir mit dem Helm der Errettung rechnen. Ich möchte noch eine Stelle anführen als Beleg, damit klar wird, dass die Seinen nicht für diese Zornesgerichte bestimmt sind, unter ganz bestimmten Bedingungen. Es heißt nämlich in Offenbarung Kapitel 22 in den Versen 18 und 19 folgendes. Da werden nämlich zwei Gruppen genannt, die sich diesem prophetischen Wort der Offenbarung gegenüber verschieden verhalten. In Vers 18. So jemand dazusetzt zu diesen Worten der Weissagung, was passiert mit dem? Dann wird Gott denen zusetzen, die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und die fortnehmen vom Worte Gottes, denen wird Gott abtun vom Holz des Lebens. Also ist doch deutlich, wer am Worte bleibt und sich daran hält, dem wird Gott diese Plagen, die hier beschrieben sind in der Offenbarung, in besonderer Weise diese Zornesgerichte nicht zusetzen. Und ich meine, das ist etwas Köstliches, dass wir das erfahren dürfen und dass wir so diesen Helm des Heils nehmen dürfen. Ergreift den Helm des Heils. Und wer denkt da nicht auch an Apostelgeschichte 4, Vers 12 wieder, wo in diesem einen Namen das Heil ist. Der Herr hat eine wunderbare Erlösung für uns bereitet. Entscheidend aber ist, dass wir darauf eingehen und nicht dem eigenen Handeln dazu tun, dass wir nicht hier mit dem Feind paktieren, denn dann sind wir bereits unter dem Einfluss des Feindes, des Satans, und er ist der, der dann den Zorn ganz praktisch vollziehen wird. Und ein letztes, was der Apostel nun insgesamt als Mahnung uns, den Gläubigen, mitgibt, ist dies: Wir sollen uns nun gegenseitig aufbauen oder auferbauen. Man spricht hier und da von den sogenannten Erbauungsstunden so etwas geringschätzig. Gewiss, wenn es so ist, nicht wahr, dass da so ein gemütlicher Kreis beisammensitzt, traditionsgemäß wie üblich zusammenkommt, es passiert geistlich eigentlich wenig, es gibt kaum einen Ruck vorwärts und man kommt so zusammen und erbaut sich so etwas auf, dass man so anschließend das Gefühl hat, wir waren mal wieder zusammen, wir haben unsere religiösen Pflicht genügt. Das wäre falsche Erbauung. Im echten Sinne, erbauen heißt, den Bau des Tempels vollführen, den Tempel, der da ist, der Leib des Christus. Und wir werden ja selber als Glieder des Leibes Tempel des Heiligen Geistes genannt. Oder Petrus spricht von lebendigen Steinen, die in diesen Bau hineingefügt werden. Und da ist es unsere Aufgabe, dass wir uns gegenseitig erbauen können, damit dieser Bau endlich fertig wird. Und wenn, um in diesem Bild zu sprechen, der letzte Stein hinzugetan ist, denn die Zahl, hier spreche ich wieder in dem anderen Bild, der Glieder des Leibes des Christus ist genau abgemessen. Es ist ja an unserem Körper kein Glied zu viel. Und es ist an einem Bau kein Stein zu viel. Wenn der letzte Stein hinzugefügt ist, läuft dieser Äon ab und der Herr wird die Seinen holen und es beginnt ein nächster Äon, nämlich der, von dem wir hier gehört haben, der Tag des Zorns beginnt und wird dieses katastrophale Geschehen einleiten. Darum sollen wir uns gegenseitig ermahnen und auferbauen. Darum ist es gut, wenn die Gläubigen zusammenkommen, dass sie dies tun. Auch in den Häusern, nicht nur wenn wir hier zusammen sind. Worüber sprechen wir, wenn wir mit Gläubigen zusammenkommen? Über das Wetter oder über irgendetwas? Das kann auch mal sein, nicht? Aber wir sollten immer wieder das Entscheidende tun, dass wir uns unter das Wort Gottes stellen und so gegenseitig auferbauen. Das ist das ganz Entscheidende. Wenn Sie bei Mannschaftsspielen, wenn Leistungssportler da sind, dann hilft der eine dem anderen. Dann geht es nicht um das Individuum, dann ist entscheidend, dass die Mannschaft insgesamt hier das Ziel erreicht oder das Spiel gewinnt. Und so hat der Herr die Gesamtheit im Auge. Und wir sollten da nicht egoistisch sein, zu sagen, nur wenn ich gerade eben errettet werde. Gott möchte schenken, dass wir uns so im rechten Sinne auferbauen, dass wir geistlich wachsen, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, die in einer Zeit wie der heutigen ganz besonders berücksichtigt werden muss, auf dass wir das Ziel erreichen, dass wenn er kommt, wie es in 1. Thessalonicher 4 heißt, wir ihm freudig entgegengehen können. Das möchte der Herr. Und so bin ich dankbar, dass wir auch diese Tage haben dürfen, um uns hier gegenseitig auferbauen zu dürfen. Amen.
Amen. Amen.